Gehört ihr zu den Menschen, die jeden Morgen zuerst die Nachrichten auf dem Smartphone checken und dann schlechte Laune bekommen? Oder gehört ihr zu den mehr als 71%, die laut einer Umfrage Nachrichten aktiv meiden? Ja, ist das dann nur purer Selbstschutz oder steckt womöglich das Versagen einer kompletten Branche dahinter? Ich stolpere jedenfalls immer wieder über Themen und die Art und Weise, wie sie aufbereitet und dem Publikum dargeboten werden. Und nicht selten ärgere ich mich, weil ich das Gefühl habe, dass die Medien ihrer Verantwortung nicht so ganz gerecht werden. Das ist meine Meinung. Hat also der Journalismus ein echtes Problem oder gibt es womöglich auch Menschen, die hier an einer Lösung arbeiten? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast Ellen Heinrich sprechen. Sie ist Journalistin und Gründerin sowie Geschäftsführerin des Bonn-Instituts. Das Institut hatte sich zum Ziel gesetzt, konstruktiven Journalismus zurück in die Medien zu bringen. Lösungsorientiert, perspektivenreich und dialogisch.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn und ein ganz besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Ellen Heinrichs.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, aber Ellen, lass uns doch direkt mal mit einer Begriffsdefinition starten. Kannst du uns mal erklären, was man genau unter konstruktivem Journalismus verstehen kann?
Unter konstruktivem Journalismus verstehen wir im Bonn-Institut im Grunde die Weiterentwicklung des ganz normalen Journalismus und zwar entlang der Bedürfnisse, die die Menschen heute haben. Und viele Studien geben einfach her, dass viele, viele Menschen und zwar weltweit sich von den Medien wünschen, dass sie stärker lösungsorientiert sind, dass sie dialogischer und auch perspektivenreicher sind, damit eben auch mehr Perspektiven gesehen und gehört werden, erst recht natürlich in Gesellschaften, die viel komplexer sind als das früher mal war. Und insofern ist der konstruktive Journalismus eigentlich gar nicht so eine Subdisziplin oder Glaubensrichtung innerhalb des normalen Journalismus, sondern für uns ist das einfach nur guter Journalismus. Wir kleben auch gar nicht so sehr an diesem Label, ehrlicherweise.
Ja, es ist auch so, dass dieser Begriff konstruktiver Journalismus, das kann man ja auch womöglich von verschiedenen Seiten auch mal schnell als so ein bisschen weich und unkritisch abstempeln. Wie würdest du denn sagen, dass sich diese Lösungsorientierung so im Gegensatz zu dem klassischen, knallharten, investigativen Journalismus abhebt?
Ja, das ist total witzig, dass es diese Vorbehalte immer noch gibt. Also der lösungsorientierte Journalismus, der wurde tatsächlich erfunden, wenn man das so sagen kann, oder beschrieben erstmalig von zwei Investigativjournalisten und dann auch noch von welchen, die bei der New York Times gearbeitet haben. Hey. Also bei einem wirklichen Vorzeigemedium. Und die haben halt gemerkt, dass sie eigentlich immer nur den halben Job machen, wenn sie Probleme aufspüren, benennen, wer Schuld hat und was die gravierenden Folgen sind von Versagen oder Misswirtschaft oder irgendwelchen Missetätern. Und die haben halt gemerkt, wir könnten eigentlich ja noch einen Schritt weiter gehen und mal gucken, wer macht's denn besser? Oder wie kann man in Zukunft solche Missstände verhindern? Wo ist das vielleicht auch schon mal gelungen? Und deswegen haben die halt das journalistische Handwerk weiterentwickelt, aber genauso rigide im Grunde, wie man das praktiziert, wenn man Probleme beschreibt. Wenn du willst, kann ich das kurz erläutern.
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Okay. Im Grunde sind das vier Schritte, die man geht. Also erstmal braucht man ein Problem. Das ist schon mal, sagen wir mal, auch die erste Prävention dafür, dass man nicht irgendwie Greenwashing betreibt oder irgendwie PR oder Schönfärberei oder sowas. Also man braucht ein Problem und zwar ein gesellschaftlich relevantes Problem, was viele Leute haben. Und dann braucht man einen Lösungsansatz. So. Und diesen Lösungsansatz, den prüft man mit Hilfe von journalistischem Handwerk richtig hart durch. Also man guckt, was funktioniert an diesem Lösungsansatz? Wie genau funktioniert der eigentlich? Und vor allem ganz, ganz wichtig, was funktioniert an diesem Lösungsansatz noch nicht. Also man legt eben auch offen, wo die Schwächen sind. Und dann schaut man auch noch, das ist der vierte Punkt, gibt es die Möglichkeit, diesen Lösungsansatz von dem Ort, wo er erfunden wurde oder erstmalig praktiziert wurde, zu übertragen an einen anderen Ort. Also ist eine Übertragbarkeit gegeben. Also man braucht eine Lösung, man muss genau gucken, wie sie funktioniert, was daran vielleicht noch nicht funktioniert und ob das die Lösung übertragbar ist. Und dann hat man eine ziemlich nuancierte Berichterstattung über eine mögliche Lösung, ihre Stärken und ihre Schwächen und auch sogar eine Einschätzung, ob man selber, wenn man dieses Problem vielleicht auch zu Hause hat, diese Lösung einsetzen könnte. Und weil du eben auch auf Politiker zu sprechen gekommen bist, wenn dann ein Journalist hingeht und lösungsorientiert fragt und sagt, hey, wir haben hier in Dortmund gerade ein Problem mit einem Parkraum oder mit Fahrradstraßen. In Recklinghausen haben die das auf die und die Weise eigentlich ganz gut gelöst. Warum machen wir das denn nicht? Wäre doch übertragbar. Dann ist das eine maximal unkomfortable Situation für Politiker. Und ich erwähne das deshalb, weil es zeigt, wie kritisch Lösungsorientierung ist. Vielleicht sogar kritischer als einfach nur banal danach zu fragen, warum ist noch nichts passiert, weil dann immer dieselbe bequeme Antwort kommt, ja, hat mein Vorgänger verbockt oder wir haben halt kein Geld und so. Ich habe auf jeden Fall keine Schuld. Und dann ist man ja oft durch, ne? Und der lösungsorientierte Journalismus, der nimmt halt die Ausreden weg.
Ja, aber ist das nicht eine Einstellungsvoraussetzung für Politiker, dass sie nie schuld sind für das, was, na, ist egal, ist was anderes.
Das ist ein anderes Thema.
Es hört sich auf jeden Fall ja trotz allem erstmal aufwendig an, ne? So wie du das beschreibst. Man braucht ja Zeit und dergleichen. Nur ist es aber ja auch so, dass man in der heutigen Zeit, glaube ich, gerade durch Social Media, dass ja auch alle Online-Redaktionen haben, fehlt ja manchmal auch die Zeit. Viele Redaktionen kämpfen wirtschaftlich ums Überleben. Also wir kennen das selber, wir kommen aus der Fachpresse, es ist noch ein bisschen anders, aber auch da sterben die Verlage sogar und Zeitschriften. Ist denn dann so ein konstruktiver Journalismus nicht am Ende auch irgendwie nur so ein Luxus für so große Häuser, die sich das noch leisten können? Oder ist das womöglich vielleicht sogar ein Modell, was wiederum auch kleine Häuser zum Überleben lässt, weil die Berichterstattung eben wirklich als hochwertig dann irgendwann wahrgenommen wird? Wie wird's das sehen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich mehrere journalistische kleinere Medien nennen, wie zum Beispiel Perspective Daily, die ziemlich gut damit fahren, dass sie ausschließlich auf konstruktive Berichterstattung setzen. Ich kann auch ein ganz großes Fragezeichen daran machen, ob sich Mediennutzende heutzutage wirklich immer schnellere und immer mehr Inhalte wünschen, so wie sie in vielen großen Medienorganisationen produziert werden, oder ob es nicht vielleicht doch darum geht, in einem unendlichen Meer an Inhalten in diesem Internet geht es nicht darum, dass Journalistinnen und Journalisten gerade die hochwertigen Inhalte bereitstellen. Und da ist es im ersten Moment natürlich einleuchtend, ja, konstruktive Ansätze sind etwas aufwendiger. Es liegt auch daran, dass Journalisten es nicht gewohnt sind. Also zum Beispiel dieses lösungsorientierte Handwerk, was ich beschrieben habe, das muss erstmal trainiert werden und eingeübt werden. Das lernen wir ja leider nicht im Volontariat bislang. Und deswegen erscheint es manchen aufwendiger. Je mehr man aber sozusagen lösungsorientiert berichten trainiert, desto leichter geht es von der Hand. Das kann ich sagen. Und dann hat es auch noch viele andere Vorteile, lösungsorientiert zu berichten. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass viele Menschen mehr Zeit verbringen mit lösungsorientierten Inhalten. Das ist eine sehr gute Nachricht für Medienorganisationen, die ja wirklich auch um ihre Geschäftsmodelle kämpfen. Denn so entsteht Vertrauen. Je länger ich mich auseinandersetze und mich auch vielleicht hinterher gut informiert gefühlt habe, weil ich was Neues, was Nützliches, eine Lösung gelernt habe, dann bin ich möglicherweise eher bereit, diesem Medium zu vertrauen. Ganz wichtig in diesen Zeiten, auch von Deepfakes und KI und so. Und vielleicht bin ich auch eher bereit, dafür Geld auszugeben. Und deswegen ist es eben vielleicht ein bisschen aufwendiger und gleichzeitig aber durchaus sehr ertragreich, wenn Journalismus sich lösungsorientiert weiterentwickelt. Und dann vielleicht noch ein letzter Hinweis, ein kleiner Hack, wenn man lösungsorientiert berichten möchte und man hat nur wenig Zeit, dann kann man beispielsweise einfach eine Studie nehmen, die werden ja regelmäßig publiziert. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Studie Demokratien weltweit haben unter Corona gelitten. Wurden immer schlechter, die Demokratien, dann kann man das so bringen. Ja, das ist dann die Pressemeldung gewesen des Instituts, das das erforscht hat. Man kann aber auch sagen, ich gucke jetzt mal, welche Demokratie hat sich denn verbessert? Und während sozusagen diejenigen, die sich verschlechtert haben, waren am meisten, ich glaube, Myanmar und Afghanistan. Und die, die gewonnen haben, das war Rumänien. Da finde ich doch als deutsches Medienhaus das eigentlich viel interessanter. Also Rumänien ist ja viel näher dran an uns. Und auch, was haben eigentlich die Rumänen gewonnen? Also was bringt es einem eigentlich, wenn man mehr Demokratie hat? Ist ja auch für uns manchmal ganz wissenswert. Also auch hier, ne, ein sehr schöner Mehrwert für die Mediennutzenden. Und ich bin der Überzeugung, das zahlt sich am Ende des Tages aus.
Wunderbar, dass du das sagst, weil ich habe genau so ein Beispiel gerade hier, weil letztendlich ne, lösungsorientiert hört sich ja immer irre positiv an. Trotzdem ist ja ganz viel Berichterstattung negativ, weil man weiß ja, negative Nachrichten verkaufen, die positive will kaum jemand wissen. Und das Beispiel, was ich jetzt hatte, ist ja auch eine Studie, die gerade rausgekommen ist. Der Glücksindex in Deutschland ist ja gestiegen. Wir sind ja um 5 Plätze besser als vorher, von Platz 22 auf Platz 17. Ist immer noch nicht berauschend, aber 5 Plätze hoch, das ist ja schon mal gut. Trotzdem ist irgendwie die Berichterstattung negativ, es gibt immer dann das große Aber und man weiß ja so, also ich habe gelernt, alles, was vor dem Aber gesagt wurde, ist scheiße. Also, wie erklärt man dann so ein Paradox? Also das ist doch irgendwie schräg. Ja.
Also das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil diese Studie hatte ich mir für meinen Newsletter rausgesucht. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass wir uns um 5 Plätze verbessert haben. Ja. Und wo habe ich das eigentlich gelesen? Nirgendwo. Also das ist eigentlich eine tolle Nachricht, weil ich finde schon, dass wenn wir von allen Ländern weltweit diejenigen sind, die auf Platz 17 sind, auf der Glücklichkeitsskala, finde ich das jetzt nicht so schlecht. Also,
nein, also von 198 Ländern ist das eigentlich ziemlich gut, ne?
Und in diesen Tagen, also es fühlt sich nicht so an, ne? Und ja, woran liegt das? Also ich muss sagen, ich fürchte, es liegt daran, und das hat der Wissenschaftler Hans Rosling schon vor vielen Jahren so beschrieben, dass Journalistinnen und Journalisten ein ausgesprochen negativ verzerrtes Weltbild selber haben, weil die sich natürlich traditionell mit eben diesen schlechten Nachrichten besonders viel beschäftigen und dadurch im Gehirn, und das ist ein ganz normaler Prozess bei uns allen, das, wovon wir sehr, sehr viel zur Kenntnis nehmen, setzt sich sehr gut fest und es entsteht der Eindruck, dass die Welt ein besonders schlimmer Ort ist. Und das ist eben bei Journalistinnen und Journalisten noch ausgeprägter als bei der Normalbevölkerung und führt dann eben auch wiederum zu dieser Art der auf sehr viele negative Nachrichtenereignisse fokussierten Berichterstattung. Und dann ist es natürlich auch geschuldet dem journalistischen Ethos, dass man eben gesagt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Aufgabe ist es, zu sagen, was ist, den Finger in die Wunde zu legen, dafür zu sorgen, dass nie wieder das passiert, was eben passiert ist in der Nazi-Zeit. Und das ist auch alles richtig und wichtig und gut so. Zugleich heißt sagen, was ist, eben auch die Welt mit beiden Augen zu betrachten und ein möglichst realitätsnahes Bild von der Realität zu zeigen. Und da gehören eben auch die Dinge dazu, die funktionieren, die nach vorne gehen. Das wäre mir wichtig, dass sich der Journalismus darauf noch ein bisschen stärker besinnt.
Gerade ein Thema, was mich auch immer wieder umtreibt, sagst du gerade, die Journalisten haben gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, sowas soll nie wieder passieren und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich aber gerade den Eindruck, dass gerade das Erstarken der Rechtsextremen durch die AfD, gerade auch durch die Medien, durch viele Journalisten mit verstärkt wird. Ich habe schon ganz lange den Eindruck, dass es immer wieder nur ein Thema gibt, beispielsweise Migration. Das hat die ganzen Wahlkampf bei der letzten Bundestagswahl bestimmt. Und jetzt hat ja sogar auch aktuell wiederum unser Bundeskanzler ganz aktuell beim Thema Gewalt gegen Frauen das mit Zuwanderung in Verbindung gesetzt. Also ne, da ging es ja gar nicht um Migranten, sondern warum das Ganze jetzt aufgepoppt war, ist ja der Fall um Corleán Fernández, hat also null mit Migration zu tun. Und natürlich ist das auch ein Versagen der Parteien, dass sie das immer wieder aufgreifen. So sehe ich es zumindest. Aber die Medien spielen ja dieses Spiel mit, um auch vielleicht viele Klicks zu kriegen. Also wie passt das dann eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast und auch zu der Idee des konstruktiven Journalismus?
Jetzt hast du ein sehr großes Feld aufgespannt. Ich versuche das mal auseinander zu drücken.
Ja, okay.
Also ich glaube, dieses sehr selbstbewusste Sagen, was ist, ist auch entstanden in einer ganz anderen Zeit, in der man gerade die Erfahrung gemacht hatte, dass es eben gilt, den Extremismus, den man auch sehr klar so benennen und sehen konnte, nochmals zu verhindern. In einer Gesellschaft, die sehr, sehr viel weniger komplex war als die heutige, in einem Informationsumfeld, das auch komplett analog war. Ja, wo Journalistinnen und Journalisten die Gatekeeper waren von Informationen.
Das stimmt,
und
ja.
Für die damaligen Verhältnisse war das alles richtig so. Und jetzt leben wir in einer komplett veränderten Welt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Bonn-Institut gegründet habe, weil ich gesagt habe, der Journalismus muss sich verändern, wenn sich die Welt auch komplett verändert. Dann kann nicht sein, dass die Glaubenssätze des Journalismus aus den 1950er Jahren bis heute das Mantra einer Journalistengeneration sind, die sich im 21. Jahrhundert aber bewegen soll und die Leute gut informieren soll. Dann müssen wir ja berücksichtigen, dass wir in einer viel, viel komplexeren Welt leben, in einer viel vielfältigeren Gesellschaft beispielsweise. Da kann man gar nicht mehr so einfach sagen, was ist, weil es ist so viel gleichzeitig. Wir haben ja viel mehr Informationsquellen und viel mehr Perspektiven. Und trotzdem können wir noch faktenbasiert sein. Das ist so das eine. Und dann sind wir in dieser digitalen Welt, jetzt sogar in der Social Media und dann auch noch KI-Welt. Das setzt ganz neue Herausforderungen für den Journalismus. Und insofern müssen wir uns da weiterentwickeln und uns zum Beispiel dessen bewusst werden, was das eigentlich bedeutet, wenn wir beispielsweise Debatten, die an den extremen Enden unserer Gesellschaft in den sogenannten sozialen Medien geführt werden, durch die Berichterstattung der traditionellen Medien noch lauter machen, als sie ohnehin schon sind, dann entsteht in unserer Gesellschaft eben der Eindruck, wir seien alle so laut und so polarisiert. Das gibt ja auch immer wieder Studien, die uns zeigen, wir sind gar nicht so polarisiert. Die allermeisten von uns haben relativ vernünftige, unterschiedlich ausgeprägte Sichtweisen. So, die kann man teilen, die kann man nicht teilen, die sind aber nicht unbedingt extrem. Nur dadurch, dass eben diese extremen Positionen, die in den sozialen Medien eben ihren Platz finden und da Geschäftsmodelle bedienen und deswegen so laut gemacht werden, die in die normalen Medien reingetragen werden. Oder wenn abseitige Politikerkommentare rausgeschnitten werden aus Talkshows oder Bundestagsdebatten und laut gemacht werden, weil sie Emotionen bedienen und viele, viele Leute wütend machen, dann bedient das Geschäftsmodelle und ist aber eben nicht ein möglichst gutes Abbild der Realität in unserem Lande, so wie es eigentlich Aufgabe des Journalismus wäre.
Es ist jetzt ganz spannend. Ich habe heute Morgen, ich muss das vielleicht zu sagen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wir nehmen das natürlich immer ein bisschen vorher auf, vor dem Ausstrahlen, und wir sind jetzt hier Ende März und just damit heute ist der neue Film angelaufen. Horst Schlemmer sucht das Glück, sagt er vielleicht was. Horst Schlemmer, der berühmte Redakteur, stellvertretende Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatt, ist unterwegs, gespielt von Harpe Kerkeling, und sucht das Glück. Und es geht ihm da drin tatsächlich ja um den Dialog wieder,
ja,
miteinander zu finden und dass man eben auch wieder miteinander spricht, sich gegenseitig zuhört. Ist das quasi, ist er quasi damit vielleicht sogar jetzt schon so ein Vorbild für den konstruktiven Journalismus, wenn er auf die Art und Weise unterwegs ist?
Ja, absolut. Also jetzt abgesehen davon, dass ich ja aus Korschenbruch komme und Horst Schlemmer aus Grevenbruch. Bei den Filmen habe ich noch nicht gesehen. Genau. Ja, also ich sagte ja, Lösungsorientierung, Perspektivenvielfalt, Dialog, das sind ganz, ganz wichtige Zutaten, um den Journalismus zeitgemäß zu machen und auch den Publikumswünschen zu entsprechen. Und wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Dialog. Im Bonn-Institut ist es ja so, dass wir schon forschen und gleichzeitig versuchen wir eben auch sehr konkret Methoden anzubieten für Journalistinnen und Journalisten, die eben diese neuen Methoden ausprobieren wollen. Dazu gehört tatsächlich, es hört sich jetzt banal an, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, zuhören. Also wir lernen in der journalistischen Ausbildung Fragen stellen und an keiner Stelle lernen wir normalerweise zuhören.
Dabei, ich dachte, das gehört zusammen, aber
ja, also
theoretisch.
Menschen denken ja, sie sind nicht gute Zuhörer, und in der journalistischen Praxis ist es aber dann ja oft so, du hast ja schon angesprochen, man hat wahnsinnig wenig Zeit, man steht total unter Druck, man führt ein Interview und guckt dann vielleicht schon auf die nächste Frage, die auf dem Zettel steht und so. Dabei wäre es so wichtig, eben auch gut zuzuhören, um eben wirklich auch wertzuschätzen, dass Interviewpartner sich mitteilen und gesehen werden wollen und auch wirklich verstanden werden wollen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo es noch Luft nach oben gibt und dann auch so ein aktives Bemühen darum, nicht nur zu verstehen, wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen den Leuten, sondern wo haben die dann auch Gemeinsamkeiten? Und auch das ist eine Fragetechnik, also Fragen nach, was haben wir denn trotz aller dieser Unterschiede, über die wir hier sprechen, noch gemeinsam? Gibt es eine gemeinsame Vision, auf die wir vielleicht doch zusteuern könnten, vielleicht mit unterschiedlichen Wegen dorthin? Auch lösungsorientiertes Fragen. Also das sind so Methoden für zeitgemäßen Journalismus. Und gleichzeitig versuchen wir eben auch sehr stark zu initiieren, dass Journalistinnen und Journalisten sich viel mehr in die Mitte der Gesellschaft begeben, dort zuhören und auch bewusst sich es zur Aufgabe machen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Also Menschen nicht nur als Quelle zu sehen, sondern eben als Gesprächspartner und Journalistinnen und Journalisten nicht nur als Berichterstatter dessen, was sie aufnehmen, sondern auch ganz bewusst als Moderatoren von öffentlichem Dialog. Also wir haben beispielsweise ein Dialogspiel entwickelt, das eben auf ganz spielerische Art und Weise 5, 6 Leute zusammen an einen Tisch bringt. Und da geht es wirklich darum, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen, zu verstehen. Gar nicht für alles Verständnis zu haben, was die Leute so sagen und finden und meinen, aber sich auch ein Stück weit wieder aushalten zu lernen. Denn das geht wirklich sehr stark verloren, gerade auch durch die sozialen Medien und durch die auch Vereinzelung der Menschen. Wir haben eine riesen Einsamkeitsepidemie, die Menschen sind zu Hause und wir versuchen wirklich Journalisten dazu zu ermuntern, zu sagen, ihr könntet doch diejenigen sein, die Dialog in Gang bringen, die so der Kitt der Gesellschaft sein können. Es gibt so viele Geschäftsmodelle, die bringen Menschen auseinander. Politik ist auch nicht immer segensreich unterwegs, darin Menschen zusammenzubringen. Das könnten Journalisten machen.
Und ja. Entschuldigung, ja, also ich finde das ganz spannend, weil Horst Schlemmer, um nochmal auf den zurückzukommen, ist ja schon so ein bisschen aus der Art geschlagen in seiner ganzen, wo er herkommt und seine Geschichte. Denn die meisten oder eigentlich, ich kenne es gar nicht anders, Journalistinnen und Journalisten kommen doch in der Regel aus so Bildungsfamilien, ne? Und also aus den, ja, so. Und aber wie nah dran sind die denn dann tatsächlich an den Bedürfnissen vieler Menschen, wenn wir eben hier auch überlegen, wie viele Menschen mittlerweile auch armutsbedroht sind. Das ist ja fast ein Viertel der Bevölkerung, sehr, sehr viele Kinder, ganz viele Arbeiterfamilien und dergleichen, die ganz andere Themen haben, ganz andere Nöte haben und viele tendieren dann vielleicht auch dazu, rechtsextrem zu wählen. Also wie kann man denn dann überhaupt lernen, auch als Journalist, Journalistin, genau diese Sachen zu verstehen und wie komme ich daran? Ist das nicht eigentlich ein Riesenthema bei euch?
Ja, klar ist das ein großes Thema und ich finde auch, dass sich da viel bewegt in letzter Zeit. Also das ist nicht, dass nur wir das verstanden haben, sondern ich sehe schon, ne, also beispielsweise Korrektiv hat ein Café eröffnet im Ruhrgebiet, wo die einfach sitzen und die Leute können reinspazieren. Das hat aber auch die Zeit in Berlin gemacht. Ist natürlich ein anderes Level, aber Medienvielfalt ist wirklich was Gutes. Dann gibt es Pop-up-Redaktionen von vielen öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten, die einfach für eine Zeit lang irgendwo hingehen, wo viele Menschen vorbeikommen. Ich erinnere mich, dass die Mitteldeutsche Zeitung, die hat einfach eine Schwalbe gekauft. Das ist die ostdeutsche Version von der West sozusagen. Mhm. Und da fahren die dann einmal die Woche, fährt ein Reporter in so einen Plattenbaustadtteil und hört zu. So, stellt sich da hin und guckt, was an Geschichten kommt. Und wir machen unser Dialogspiel. Also es gibt unheimlich viele Initiativen mittlerweile für mehr Dialog. Das finde ich toll. Und gleichzeitig gibt es auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also ne, vor zig Jahren sind Redaktionen aus den Innenstädten raus in die Industriegebiete, auf die grüne Wiese gezogen, weil da die Flächen einfach größer und günstiger waren. Es hat sich herausgestellt, dass das wirklich ein Fehler war und dass Redaktionen wirklich mitten in die Dörfer, in die Städte reingehören und dass da am besten auch eine Tür immer offen steht, dass Leute reinkommen können. In Dänemark gibt es so Experimente, da haben sich Redakteure mal eine Woche hinter die Supermarktkasse gesetzt, da in den Bereich, wo man Tüten packt und haben gesagt so, hey, wir sind hier. und erzählt uns mal, was euch gerade wichtig ist. Also dieses so wirklich ganz tief reinhören in die Gesellschaft, super wichtig. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Auch das ist ein gewisses Umdenken, glaube ich, für viele Journalisten. Also ich habe den Eindruck gehabt, so die letzten 20, 30 Jahre war viel so, wir sind gegen die Mächtigen, wir sind aber auch immer in der Nähe der Mächtigen. Und ich würde mir eine Weiterentwicklung dessen vorstellen und sagen, wir sind eigentlich für die Leute da und wir sind ganz viel in der Nähe von den Leuten. So, das ist unser Fokus.
Zuhören, das wissen wir im Grunde aus dem Gesundheitssystem, ne? Wenn oft viele Leute zum Arzt kommen, da ist es viel, viel wichtiger, dass der Arzt mal ein paar Minuten zuhört und schon geht es viel besser, als wenn man nur sagt, ja, ach, da tut's weh, dann gibt's jetzt hier ein Pflaster drauf oder sonst irgendwas. Das Zuhören bewirkt ja unheimlich viel. Also das ist schon spannend, aber jetzt beschäftigt ihr euch ja beim Bonn-Institut auch mit KI. So, und da ist natürlich auch immer die Frage, wie konstruktiv ist eigentlich KI? Wie kann man eigentlich mit denen reden? Hört die zu? Welche Rolle wird KI in Zukunft im Journalismus spielen?
Das ist die ganz, ganz große Frage und das kann dir keiner abschließend beantworten. Fakt ist allerdings, sie ist da und Redaktionen verwenden gerade sehr, sehr viel Zeit darauf zu schauen, wo kann sie vielleicht Prozesse auch tatsächlich erleichtern? Wo kann vielleicht KI sogar dabei behilflich sein, dass Redakteure wieder auf ihrer Schwalbe durch die Lande fahren können? Das kann ja auch eine gute Entwicklung sein. Und gleichzeitig sehen wir natürlich ganz besorgniserregende Entwicklungen. Du hast ja auch den Fall Colin Fernandez angesprochen. Ist natürlich kein Medienfall im engeren Sinne, weil das der Ehemann gewesen ist scheinbar. Aber es zeigt, wie groß die Gefahr ist, dass Menschen eben auch das Vertrauen verlieren können in digitale Bilder, Video, Tonerzeugnisse, weil irgendwann der Generalverdacht im Raum steht, ich kann ja hier überhaupt nichts und niemandem mehr glauben, digital. Und darunter werden Medien total leiden. Also das sehe ich schon als eine große Problematik, die da auf uns zukommt, dass die Leute einfach grundsätzlich sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich verlasse mich auf Leute, die mir was erzählen. Und dann kann man nur hoffen, dass diese Leute gute Quellen haben. Wir sehen leider, dass das in vielen Bereichen im Moment nicht so gut funktioniert und dass sich Desinformation und Propaganda tatsächlich ausbreiten. Eine Riesengefahr für unsere Demokratie. Umso mehr verstehe ich mich mittlerweile nicht mehr als Digitalberaterin, die ich mal war, sondern als Analogberaterin und sage, wir sollten nicht vergessen, während wir uns die digitalen Räume zurückholen, auch über die analogen Räume nachzudenken und zu überlegen, wie Journalistinnen und Journalisten die besetzen können, um eben für Vertrauen zu werben.
Es gibt ja auch noch eine andere Gefahr. Und zwar hat der Zukunftsforscher Matthias Hawkes auch schon 2024 in seinem KI-Manifest geschrieben, generative künstliche Intelligenz ist ein stochastischer Papagei, der nachplappert oder nachbildet, was bereits existiert. Dies führt zu einem evolutionären Paradox. Je weiter sich KI entwickelt, desto dümmer wird sie. Da die Ergebnisse der KI immer wieder in die KI-Systeme eingespeist werden, entsteht eine regressive Schleife. Das Wiederholte wird wiederholt und das Wiederholte wiederholte wird wieder wiederholt. Also die KI wird quasi mit ihren eigenen Produkten überfordert, was dann zu so einer Art, wie er sagt, digitalen Dekadenz mündet, eine Art Selbstkannibalismus. Ist das nicht eine riesengroße Gefahr für den Journalismus, wenn man dann mal irgendwann recherchiert und quasi gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, was man da eigentlich bekommt?
Ja, also sagen wir mal so, ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen, was die Zukunft von KI angeht. Und ich glaube, die Hoffnung, dass KI irgendwie dümmer wird, bin mir nicht so sicher. Also,
ich weiß nicht, ob es eine Hoffnung ist. Ich hätte da eher Angst vor.
Ja, also naja, je nachdem. Also, aber in das Thema will ich jetzt gar nicht so einsteigen. Ja. Mir geht es eher darum, dass er natürlich einen Punkt hat und dass man das jetzt auch schon sehen kann. Also, und zwar dahingehend, dass ja natürlich auch die ganzen Verzerrungen, die KI dann mit aufnimmt. Zum Beispiel eine totale Unterrepräsentanz von Frauen, ja, im Journalismus und weiblicher Stimmen, die auch um Expertenrat gefragt werden durch Journalistinnen und Journalisten. Um nur ein Beispiel zu nennen, ne? Also es gibt ganz viele Gruppen, die werden im Journalismus nicht ausreichend mit ihren Perspektiven und Sichtweisen, Lebensrealitäten abgebildet, eingebunden, befragt, zu Wort kommen lassen. Und das verstärkt sich natürlich dann nochmal durch KI. Auf unserem Journalismusfestival in Bonn, da wird das auch dieses Jahr ein Thema sein. Also, dass KI tatsächlich bestehende Verzerrungen, Biases verstärkt. Und dass dadurch eben Stimmen verschwinden, die es schon immer schwer hatten, überhaupt wahrgenommen zu werden. Was wirklich für unsere Gesellschaft, die halt wirklich vielfältig ist, ganz schlechte Nachrichten bedeutet.
Du hast gerade schon was wunderbar Positives angesprochen. Gehen wir mal weg vom Digitalen zum Analogen, zum Dialog auch wieder. Mhm. Nämlich vom 1. bis 3. Oktober findet ja bereits das vierte, glaube ich, ne? Das vierte Be Future Festival in Bonn statt, das ihr vom Bonn-Institut ins Leben gerufen habt. Und das richtet sich an Medienschaffenden und deren Publikum. Und hattet ihr damals beim ersten Mal eigentlich damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird und sich dann jetzt schon so etabliert?
Schön, dass du das sagst, weil wir stecken jetzt gerade wieder mitten in Vorbereitungen und ich gehöre immer zu den Leuten, die denken, wenn ich eine Party mache, dann kommt keiner.
Doch, ich komme zum Beispiel, weil das ist ja bei mir um die Ecke. Und ich weiß, dass meine Tochter auch kommen wird, weil die sich für Journalismus interessiert. Also ihr habt schon zwei Besucher.
Ja, wunderbar. Also das sind dann nur noch 4.998, dann haben wir so viel wie letztes Jahr. Also ja, es war total erfolgreich und das freut uns über alle Maßen. Wir sind tatsächlich, soweit ich weiß, das einzige Festival weltweit, das beides versucht unter einen Hut zu bringen, nämlich einerseits eine Fachkonferenz, wo es um diesen zukunftsorientierten, konstruktiven Journalismus geht und neue, innovative Ansätze für Journalismus für die Leute und dann gleichzeitig eben auch ein Gespräch auf Augenhöhe mit dem Publikum. Also mehr als die Hälfte von allen unseren Angeboten, die sind halt gratis und finden mitten in Bonn auf dem Münsterplatz statt. Da kann einfach jeder dabei sein und mitdiskutieren und hinter die Kulissen schauen. Und mir ist das halt total wichtig, weil im Journalismus, ich besuche viele Konferenzen schon seit vielen Jahren, weil ich mich für Innovation eben sehr interessiere. Und es hat mich wirklich ermüdet, muss ich sagen, dann immer und immer wieder diese Forderungen zu hören. Ja, wir müssen irgendwie User Needs und nach den Bedürfnissen der Menschen und dies und das und das alles immer in teuren Locations und ohne Publikum sozusagen unter sich. Und ich finde immer practice what you preach. Also mir ist es ein großes Anliegen, mit dem Be Future Festival einfach auch zu zeigen, wie das gehen kann. Also, dass das unglaublich viel Spaß macht, wenn Journalistinnen und Journalisten mit ihrem Publikum zusammen so ein Festival gestalten, dass das auch sehr bereichernd ist, auf dem Festival eben zu hören, was ist denn wirklich relevant für die Menschen heutzutage, für die wir arbeiten, dass auch gerade jüngere Leute, die ja vielleicht noch gar nicht so ausgeprägten Medienkonsum selber haben, die Chance haben, mit Medienschaffenden in Austausch zu kommen, Vertrauen auch zu entwickeln in Medienmarken und so weiter. Also das ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen und freut mich extrem, dass das so toll angenommen wird auch.
Ja, und das ist ja auch wirklich notwendig, ne, weil eine andere Studie sagt, dass 78% der 18- bis 24-Jährigen 2025 fast schon aktiv die Nachrichten meiden. Und das ist um 9 Prozentpunkte binnen eines Jahres gestiegen. Ne. Das ist ja auch dann besonders wichtig, dass die Leute dann ganz analog sowas erleben können und nochmal sehen können, wow, da passiert ja was. Aber ihr seid ja jetzt auch nicht so ein Riesenunternehmen. Könnt ihr das denn alleine stemmen oder macht ihr das mit Hilfe von Sponsoren oder wie läuft das?
Also ohne Sponsoren wird es nicht gehen. Wir haben unter 10% Ticketeinnahmen tatsächlich nur durch dieses Festival. Mhm. Ja, also weil wir eben diese gemeinwohlorientierte Ausrichtung wirklich wichtig finden. Zum Glück werden wir vom Land Nordrhein-Westfalen jedes Jahr unterstützt und dann aber auch von Firmen hier in der Region. Also beispielsweise die Sparkasse ist mit dabei, aber auch Stiftungen, politische Stiftungen und andere, die einfach sagen, das ist so eine wichtige Sache, diesen öffentlichen Diskurs konstruktiver zu gestalten. Und auch in so einer Stadt wie Bonn, ja, wo im Grunde wir ja noch wirklich das Glück haben, dass wir einen ganz guten demokratischen Diskurs meistens hinbekommen. Aber dass man da sagt, das muss man auch stärken. Wenn noch was läuft, dann muss man das stärken. Und ich freue mich wirklich über alle, die da als Sponsoren und Partner uns helfen. Denn das ist gar nicht so leicht, so ein Festival tatsächlich zu finanzieren. Also falls jemand zuhört, wir würden uns freuen, über jeden, der sich meldet und uns unterstützen möchte.
Aber damit das klappt, gibt es ja hinterher auch bei den Shownotes die entsprechenden Links, sodass sich jeder mit euch in Verbindung setzen kann. Und es lohnt sich, also ich muss da wirklich auch eine Lanze verbrechen. Ich fand das auch, wo ich da war, ganz, ganz toll. Wird auch dieses Jahr wieder hingehen. Man lernt unglaublich viel, man lernt tolle Leute kennen und das ist schon Wahnsinn. Also finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Aber kommen wir doch mal weg vom ganzen Journalismus, weil eigentlich habe ich ja einen Podcast zu sinnstiftendem Unternehmertum. Da würde ich dich natürlich auch gerne noch zu befragen, denn du bist ja nicht nur Journalistin, sondern bist ja auch Unternehmerin, ne? Mhm. Und du hast ja das Bonn-Institut 2022 gegründet, ne? 2022, genau. Wie war das denn für dich dann, ein Unternehmen zu gründen? Wie war dieser Schritt? Ich meine, als Journalistin ist das da jetzt nicht so naheliegend.
Nee, das stimmt. Also, und ich bin jetzt auch nicht mit einer Herkunft gesegnet, wo schon vor mir ganz viele Leute große Firmen geleitet, gegründet oder.
Also nicht familiär vorbelastet so.
Nee. Deswegen, ich musste da auch so ein bisschen hingecoacht werden tatsächlich, dass ich mir das auch zutraue. Und ich habe ja dann relativ schnell, als ich mit der Idee kam, tatsächlich auch tolle Partner gefunden. Das muss ich schon sagen. Ich mache das ja nicht alleine. Also die Gesellschafter des Bonn-Institut, das ja eine Non-Profit-Organisation ist, die sind ja die Rheinische Post Mediengruppe RTL und die Deutsche Welle. Und ein großer Anteil der Finanzierung kam von Beginn an auch durch das Land, das eben Medienförderung wichtig findet, gerade wenn es um Medienqualität und Vielfalt geht und gesagt hat, das ist auch die Richtung, in die wir sozusagen als diejenigen, die auch Demokratie fördern wollen, sehen möchten, dass Journalismus sich weiterentwickelt. Ja, und wie war das? Sehr, sehr, sehr aufregend und auch erstmal ein Schock, als es dann soweit war. Also als dann wir beim Notar das alles unterschrieben haben, dann war erstmal auch so ein Nordstern erreicht tatsächlich. Ich hatte während der Pandemie an dieser Idee gearbeitet, ganz verrückt, wirklich in meinem kleinen Arbeitseckchen. Und vielleicht war auch nur in der Pandemie sowas Wahnwitziges möglich, denn es gab bislang noch gar keinen Ort in Deutschland, wo ein regionales Medienhaus mit einem großen Konzern und einem öffentlich-rechtlichen Sender zusammen ein Non-Profit-Unternehmen gegründet hat. Also irre. Und weil ich Frau bin und man da ja chronisch auch unterschätzt wird, höre ich also bis heute immer so verschwörerisch in meine Richtung gemurmelt, aber sag doch mal, wer hatte denn wirklich die Idee? Wer steckt denn?
Wer war das denn?
Das, da muss doch irgendwie noch jemand sein. Und ja, genau. Also so
war aber nicht.
Ja, ich hatte natürlich viele Mutmacher und Unterstützer. Also ganz klar Ulrich Hagerup aus Dänemark, David Strafen von Korrektiv, die haben mich total bestärkt. Aber auch noch viele andere haben super Ideen beigesteuert. Und ich glaube, so ist es auch oft. Also dass Erfolg viele Väter und Mütter hat. Und bis heute, also ohne mein Team und so, wird das natürlich auch alles nicht laufen. Und die ganzen Unterstützer, also da fühle ich mich sehr beschenkt, muss ich sagen.
Was war denn so die größte unternehmerische Herausforderung bei der Gründung für dich? War das so Thema auch plötzlich mit Betriebswirtschaft konfrontiert sein oder Ziele entwickeln? Oder was war so für dich so die größte Herausforderung, wo du sagtest, oh. Ja.
Ach ja, also so vieles, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt mal überlege, ja, also was natürlich einen unglaublichen Mindset-Wechsel bedeutet, ist, wenn man aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext, und ich habe ja 20 Jahre bei der Deutschen Welle gearbeitet, schon auch im Innovationsbereich, da war ich verantwortlich und so, also immer sehr auch bemüht um Veränderung, dann aber selber ein Unternehmen hinzustellen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt sozusagen unsere Unternehmenskultur und wie kriege ich alle mitgenommen, dass wir jetzt hier nicht mehr sozusagen, wie heißt das nochmal im Öffentlich-Rechtlichen, am Ende des Jahres ein Mittelabflussproblematik vielleicht haben, sondern dass wir eben auch zusehen, dass wir Einnahmen erwirtschaften. No, im Moment ist es so, dass wir eine Mischfinanzierung haben. Also wir bekommen eine Unterstützung von der Landesregierung und wir erwirtschaften eigene Einnahmen. Und das ist eine besondere Herausforderung, weil wir uns in beiden Welten bewegen als GmbH. Das heißt, einerseits werden wir gefördert, auch von Stiftungen oder Landesmedienanstalt, und andererseits erwirtschaften wir wirklich Einnahmen mit unseren Trainings, mit unseren Produkten und so weiter und so fort. Und das ist schon ein großer Spagat, wenn man so ganz klein ist, und immer wieder auch eine große Herausforderung, da wirklich auch alle immer einzubinden und mitzunehmen und den richtigen Kurs zu halten.
Also auch gerade das Stichwort Unternehmenskultur genannt. Das heißt, du bist ja auch dann schlagartig Führungskraft. Vielleicht war es das auch schon bei der Deutschen Welle, aber natürlich als Geschäftsführerin vielleicht nochmal anders. Hat dir das so dann der Umgang mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geholfen, dass du auch eine Ausbildung als Mediatorin hast? Hilft sowas?
Vielleicht musst du die das besser fragen.
Okay, dann mache ich nochmal einen zweiten. Ja. Wie reagieren die denn so?
Ja, also ich bin schon natürlich, man ist ja immer beides, ne? Einerseits hat man ganz viel gelesen, gelernt und sich vorgenommen. Ich habe auch eine Ausbildung als Agile Culture Coach gemacht, schon während ich bei der Deutschen Welle war. Und ich habe immer mich auch sehr interessiert für selbstorganisierte Organisationen und mein Lalu gelesen und so. Und dann ist man auch Gründerin. Und dann habe ich gleich versucht, diese großartige Selbstorganisation auf meine kleine Organisation von Anfang an sozusagen zu übertragen, und habe denen das alles erklärt und erzählt und so. Und dann haben die alle genickt und dann haben die so große Augen gemacht. Und dann hat einer gesagt, ja, okay, Ellen, und wie machen wir das jetzt?
Sehr gut.
Und da habe ich gedacht, ja, okay, das muss ich jetzt verschieben. Also da muss ich auch meine Rolle erstmal so richtig verstehen als Gründerin und auch als die Person, die das alles ja wirklich jahrelang im Kopf bewegt hat. Das geht nicht von heute auf morgen, dass dann alle auf dem gleichen Stand sind und auch wissen, in welche Richtung wir rennen. Und jetzt sind wir so seit 4 Jahren unterwegs, und jetzt habe ich meinen ersten Reorganisationsprozess hinter mir und eine Führungsmannschaft installiert, stärker, und habe gedacht, jetzt sind wir ein richtiges Unternehmen. Ja, da muss man sich ab und zu mal umstrukturieren und so. Und da arbeiten wir jetzt daran, wie wir Führung gut verteilen und das alles. Ja, und so ist man halt permanent beschäftigt, einerseits die eigenen Produkte zu entwickeln, auch Kurs zu wahren, sich nicht zu verzetteln, immer wieder neue Partner zu finden, Kunden, Unterstützung. Auch politisch sind wir natürlich aktiv, und gleichzeitig eben auch das eigene Haus zu bauen und zu sagen, wie wollen wir denn sein? Wie wollen wir auch nach innen sein? Wir können ja nicht nach außen Konstruktivität predigen und nach innen uns dauernd anschreien. Wie lösen wir denn unsere Konflikte und so weiter und so fort? Also das ist schon extrem viel, so was da gemacht werden muss.
Habt ihr da auch gemeinsam die Unternehmenswerte für das Bonn-Institut entwickelt, dass das so ein Teamgeschichte war? Oder hast du gesagt, nee, das sind jetzt die Werte, das sind meine? Und das ist ja auch oft bei Gründungen so, ne, dass die Werte eigentlich der Unternehmensgründer oder Gründerinnen dann am Ende auch die Unternehmenswerte sind. Aber die Frage ist ja eben, habt ihr das dann doch eher gemeinsam gemacht?
Nee, also wir hatten schon, klar habe ich meine Werte, die ich mitbringe, und ich glaube auch alle im Team teilen wichtige Werte. Und als Medienunternehmen haben wir zum Beispiel auch in unseren Arbeitsverträgen den Tatbestand der Tendenzorganisation. Das heißt also, wir legen auch Werte schon im Arbeitsvertrag fest. Ja, also dazu gehört, dass wir beispielsweise politisch extreme Sichtweisen bei uns nicht tolerieren. Ja. Und das ist schon mal im Arbeitsvertrag direkt mit erledigt. Und dann haben wir natürlich aber auch uns von Anfang an schon im ersten Jahr darüber verständigt, wie wollen wir sein, was sind denn unsere Unternehmenswerte. Und da arbeite ich schon seit vor der Gründung tatsächlich auch mit einem Berater aus Bonn zusammen. Die heißen Partnership for Development, und das ist sehr, sehr unterstützend gewesen. Und wir treffen uns auch immer mal wieder und entwickeln die Organisation gemeinsam. Und was ich aber dann wirklich total toll fand, war, nachdem wir so einen Teamworkshop hatten, wo es um Werte ging, kam eine junge Mitarbeiterin und hatte am Wochenende zu Hause einen Baum gemalt. Ganz wunderschön, die ist sehr kreativ und hatte die ganzen Werte in den Baum platziert. Und dieser Baum hängt bei uns im Büro, und das finde ich richtig, richtig toll, weil es halt auch zeigt, dass es nicht eben von oben verordnet ist, sondern so wirklich organisch gewachsen und auch getragen wird.
Ja. Sehr schön. Aber du bist ja auch gar nicht so alleine in der Reihe hier bei Gewinn mit Sinn. Ich hatte schon zwei weitere Medien. Und zwar einmal den Nikolaus Förster, der ja Outbuying von Gruner und Jahr gemacht hat mit seinem Magazin Impulse, Unternehmermagazin Impulse. Mhm. Und auch plötzlich vom Chefredakteur zum Unternehmer geworden ist und ähnliche Geschichten erzählt hat. Und dann auch die Katja Morgenthaler von Atmo, die ja auch, die waren ja das gesamte Redaktionsteam von Greenpeace, als das Greenpeace-Magazin beendet wurde, haben die ja dann eben das Atmo-Magazin gegründet und waren plötzlich auch nicht nur Journalisten, sondern eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Mhm. Und das sehr, sehr spannend. Ich finde, es scheint irgendwie sowas zu geben bei Journalisten, dass da so eine Herausforderung anscheinend da noch kommt.
Ja, also ich genieße das jedenfalls sehr, also dass wir mit einer kleineren Organisation da auch unheimlich schnell sein können und auch meine Rolle. Also da bin ich, glaube ich, über die Jahre ganz gut reingewachsen und finde das großartig. Ne? Früher war ich sozusagen die Innovationsabteilung und der Rest war halt eher traditionell unterwegs. Es ist schwer, Innovation in einer großen Organisation anzuschieben und so. Und jetzt hier in dieser kleineren Einheit ist es natürlich ganz, ganz großartig. Und wie die auch alle mitziehen, macht richtig Spaß.
Mhm. Ich glaube, ihr habt ja wirklich einen Punkt getroffen. Ne? In einer Studie zu dem Thema haben 59% der Befragten gesagt, sie wünschen sich wirklich auch konstruktiven Journalismus und da vor allen Dingen auch mehr Perspektiven, 48% mehr Kontext, 47% weniger Zynismus, 37% mehr Lösungsorientierung. Also wenn man jetzt mal diese berühmte Wunderfrage aus dem Coaching nimmt, ne, du wachst auf und bist 3 Jahre weiter, kommst ins Bonn-Institut und stellst fest, wow, ist ja super gelaufen. Oder was hat sich dann so geändert, dass du sagst, Mensch, der deutsche Medienjournalismus hat sich ja wirklich toll entwickelt?
Ja, also du meinst der Journalismus allgemein.
Generell, also das ist plötzlich alles nur noch konstruktiver Journalismus. Was wäre so das, wo du sagst, ja, da war unsere Arbeit hier vom Bonn-Institut auch wirklich richtig erfolgreich?
Ja, also dann hat tatsächlich ein ganz tiefgreifender Wandel stattgefunden und Journalistinnen und Journalisten haben ihre Rolle so weiterentwickelt, dass sie eben in ihren jeweiligen Städten und Gemeinden eine wichtige verbindende Rolle spielen, dass sie wirklich diejenigen sind, die am allerbesten wissen, was los ist und die schon auch immer wieder bewusst Menschen für den Informationsaustausch zusammenbringen und zeitgemäß digital informieren. Aber ohne auf die polarisierenden und zerstörerischen sozialen Medien zurückzugreifen, die wirklich einen ganz schädlichen Einfluss haben auf unser Gemeinwesen.
Sehr schön. Also das klingt auf jeden Fall extrem sinnvoll. Und damit sind wir dann auch beim Sinnstift. Die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen kennen den Sinnstift. Mein Bleistift, der noch eine verlängerte Lebensdauer hat, weil er so eine kleine Samenkapsel hat, die man dann einpflanzen kann oder auch schon vorher. Und dann kommen lauter hübsche Vergissmeinnicht. Und zu dem Sinnstift habe ich dann immer noch mal eine extra Frage.
Der Sinnstift.
Was war denn dein größter unternehmerischer Fehler in den letzten 4 Jahren?
Da muss ich aber wirklich nachdenken. Mein größter unternehmerischer Fehler.
Sagen würdest, das machst du nie wieder oder da hast du echt gelernt, dass du was anders machen musst. Gibt es sowas überhaupt? Passiert sowas überhaupt in den ersten 4 Jahren? Eigentlich schon, oder?
Ich habe gerade überlegt, das ist natürlich eine sehr kurze Zeitspanne für so ein soziales Unternehmen. Und ich glaube, ich habe gelernt, ich sollte mich noch sehr, sehr viel stärker auf mein Bauchgefühl verlassen. Also es ist ja doch so, dass wenn man zum allerersten Mal Unternehmerin ist und man ist nicht mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein ausgestattet, dann zweifelt man manchmal an der eigenen Intuition. Und das habe ich gelernt, hätte ich nicht tun sollen an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte, dann hätte ich darauf hören sollen. Und das sind Entscheidungen bei rausgekommen, die ich im Nachhinein so nicht mehr treffen würde, wenn ich auf mein Bauchgefühl hören würde.
Das ist spannend eigentlich, weil viele dann ja eher mehr so Richtung Sicherheit gehen, vielleicht mehr auf Excel-Listen gucken und dann eben gerade weniger auf ihr Bauchgefühl hören. Also das finde ich einen guten Tipp, guten Hinweis. Dann kommen wir zu unseren 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Jetzt bin ich mal gespannt bei der ersten Frage, ob du noch was damit verbindest. nämlich, was verbindest du mit dem kleinen Wort noch?
Finde ich super. Also ich mag das Wort noch sehr gerne, genauso wie ich das Wort und sehr gerne mag. Ich finde, beides sind sehr konstruktive Wörter. Also wenn ich früher gesagt habe, ich kann das nicht, dann würde ich heute sagen, ich kann das noch nicht. Ne? Und im Journalismus sagen wir ganz oft, ja, aber. Ja, also das hat direkt was Konfrontatives und Infragestellendes. Und dieses Wort und hat was Verbindendes und etwas Gleichzeitiges. Und das ist auch wichtig. Ja, Dinge existieren gleichzeitig, nicht immer nur eine Sache. Also sowohl noch als auch und sind tolle Wörter.
Ja, das finde ich, ich habe nämlich einen sehr, sehr schönen Text von dir von vor fast 2 Jahren gelesen. Und da hast du geschrieben, das kleine Wort noch verdient große Aufmerksamkeit, denn es signalisiert Hoffnung und Potenzial.
Fand ich irgendwie, das geschrieben?
Ja. Irgendwo muss ich, ja, toll, ne? Guck mal, so wird man wieder dran erinnert.
Ja, klasse.
Dann die zweite Frage. Auf welchen Gast beim nächsten Be Future Festival freust du dich denn besonders? Habt ihr schon so eine Gästeliste, wo du sagen kannst, ah, super, den haben wir endlich. Den wollte ich schon immer mal da haben.
Ja, also verschiedene Leute, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Direktorin des Reuters Institute aus Oxford, die unglaublich tolle Forschung vorantreibt, die du jetzt auch gerade ein paar Mal zitiert hast, tatsächlich, wo es um Nachrichtenvermeidung geht und diese Dinge. Ich freue mich aber auch zum Beispiel auf Leute von Korrektiv, die Community-Journalismus voranbringen und Community-Medien, die ja immer mehr entstehen, tatsächlich auch vernetzen miteinander. Also wir haben ja sozusagen alles mit dabei, also etablierte Medien und Startups und gerade so diese Mischung und dass die Leute dann auch noch aus aller Welt kommen. Also wir hatten, glaube ich, letztes Jahr 37 Nationen vertreten oder Länder vertreten und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Ich habe direkt beim ersten Mal, weiß ich noch wie heute, saß ein Kollege aus Argentinien mit der Ausbildungsleiterin der Augsburger Zeitung zusammen und noch einer Kollegin aus Holland und die haben sich bei uns kennengelernt und haben so viele Gemeinsamkeiten entdeckt und Projekte geschmiedet. Das finde ich einfach irgendwie das Allertollste. Also es sind gar nicht so sehr die Einzelmenschen, sondern auch so ein bisschen die Mischung tatsächlich.
Sehr gut. Also es hat mal wieder gezeigt, gerade was du gesagt hast, es lohnt sich, das Festival zu besuchen. Be Futures Festival in Bonn, 1. bis 3. Oktober. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Frage. Und das ist wie immer mal eine meiner Lieblingsfragen. Welches Buch würdest du uns dringend ans Herz legen, was wir unbedingt mal lesen sollten.
Boah, da sind aber echt viele Bücher, die
noch mehrere Seiten
empfehlen könnte. Also ja, vielleicht etwas, was man so gar nicht erwarten würde. Ich habe neulich gelesen von Gabriel Zuchtriegel, der ist Leiter der Ausgrabungsstätten in Pompeji, Zauber des Untergangs. Und der beschreibt einfach als Archäologe, wie er sich Mühe gibt, seine Disziplin und diese tollen Ausgrabungsstätten möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, indem er sich eben auch stärker fokussiert darauf, wie haben die Leute in Pompeji gelebt, die ganz normal waren. Also von den Mächtigen und Reichen sind ja viele Zeugnisse überliefert, aber es ist so spannend auch zu erforschen, wie ging es den normalen Menschen. Und da habe ich so viele Parallelen auch zu unserer Arbeit gesehen, das fand ich unglaublich spannend. Habe es auch meiner Tochter gegeben und die war jetzt gerade vorgestern in Pompeji. Also ein sehr empfehlenswertes, inspirierendes Buch.
Sehr schön.
Und das zweite, das gibt es nur auf Englisch, aber ist auch wirklich super. Das heißt High Conflict von der amerikanischen Journalistin Amanda Ripley. Und die beschäftigt sich mit Menschen in Konflikt und wie die da wieder rausgekommen sind. Und auf eine toll erzählte Art und Weise auch sehr, sehr inspirierend tatsächlich auch.
Zwei sehr unterschiedliche Tipps, aber hört sich beides sehr, sehr spannend, sehr inspirierend an. Und ich finde das ja immer toll, ne? Ich kriege dadurch immer die ganzen Buchtipps.
Ja.
Und so wachsen die Stapel so langsam.
Ja,
wunderbar. Ja, dann vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn-Instituts. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Unternehmen oder zum Institut und natürlich zum Be Future Festival, um euch da weiter zu informieren. Oder wenn ihr sagt, oh, da wäre ich gerne als Sponsor dabei, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten und auch immer wieder neue vorzustellen, weil ich das so mag als Best Practice, weil davon lernt man im Grunde immer am meisten. Und sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und wir haben heute gehört, dass es hier ganz unterschiedliche Wege mal wieder geben kann. Denn auch das Bonn-Institut möchte mit seiner Arbeit einen Mehrwert für die Menschen schaffen und unsere demokratische Gesellschaft stärken. Und was ist da also nicht sinnstiftend dran? Das brauchen wir. Genau, und deswegen freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt und bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid mit neuen spannenden Gästen. Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Ellen, für dieses wirklich tolle, inspirierende Gespräch.
Vielen Dank an dich. Es war mir eine große Freude.
Wunderbar. Dann bis bald auf dem BeFuture Festival.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.